Für mich war schon sehr früh klar, welches der Feste ich am liebsten habe. Ob es jetzt Weihnachten ist, ob es jetzt ein Geburtstag ist, ob es Ostern ist. Es gab eins, was ich immer am besondersten und am schönsten fand. Und es waren Hochzeiten. Und sicherlich, wie Sie wissen, ist bei Hochzeiten ein Riesenfest angesagt. Es sind viele Leute geladen, es wird ein schönes Essen geben, es wird Musik geben, es wird ja, sich gefreut und gefeiert. Aber es ist auch oft so, dass Hochzeiten nicht immer so verlaufen, wie erwartet oder wie geplant. Dass es da immer Faktoren gibt, die doch vielleicht hier und da einen Strich durch die Rechnung machen und die das Ganze vielleicht nochmal anders wirken lassen und anders geschehen lassen. Ein Beispiel ist das Jackett, das Sie jetzt sehen. Ich habe meine Mutter gebeten, weil sie eine gute Schneiderin kennt, dass sie mir 3 Jackets mit meiner Lieblingsfarbe, das ist Rot, wie Sie sehen können, schneidern lässt. Hat da eine gute Freundin, die hat das gemacht. Und sie hat da 3 wunderbare, wirklich schöne Jackets fabriziert, wovon dies eines war. Aber es hat irgendwie nicht gepasst. Und ich habe vor 13 Monaten geheiratet und irgendwann war die Zeit dran, dass ich jetzt endlich entscheide, was ziehe ich an. Und auch meine Frau, meine Braut wusste nicht, was kommt. Es ist etwas anders gekommen als erwartet, auch für meine Mutter und für die Schneiderin. Ich möchte heute mit Ihnen, liebe Zuschauer, eine ganz besondere Hochzeit, eine ganz besondere Hochzeitsgeschichte zusammen in der Bibel betrachten und zusammen anschauen. Eine Geschichte, die ich, wie ich finde, die sehr viel in sich trägt, die sehr viel zu sagen hat. Und ich möchte jeden, der jetzt zuschaut, wenn es irgendwie möglich ist, vielleicht sich selber eine Bibel in die Hand zu nehmen und vielleicht mit aufzuschlagen, vielleicht auch ein Stück weit in den Text, in das Wort einzutauchen und zu sehen, was es für uns bereithält. Ich lese aus Johannes Kapitel 2. Johannes Kapitel 2 und dort die Verse 1 bis 12. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. Ich möchte hier nochmal eine Betonung setzen, die ich später nochmal aufgreifen werde. Jesus und seine Jünger wurden eingeladen. Und als es an Wein mangelte, heißt es in Vers 3, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben hin. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden ist, kostete, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft haben, wussten es. Da rief er den Bräutigam und sprach zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Aber du hast den guten Wein bis jetzt behalten. So heißt es in Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben wenige Tage dort. Jetzt könnten wir viele Fragen stellen an diesen Text, an diese Passage. Zum Beispiel, was ist Jesus, was für eine Beziehung hat Jesus zu dieser Hochzeitsgesellschaft? Welche Rolle spielt Maria, seine Mutter, in diesem Verwandtschaftsverhältnis? Warum fühlt sie sich verantwortlich für diesen Weinmangel? Warum möchte sie da was tun? Warum fühlt sie sich da in der Verantwortung, da was zu verändern? Und warum scheint Jesus hier seine Mutter so hart anzufahren, wenn wir diese Worte so lesen? Eines vorab noch, wir wissen, dass in der Dorfkultur in Palästina, vielleicht heute noch in vielen anderen Kulturen, Hochzeiten ein sehr wichtiges, ein sehr schönes Ereignis war. Ein Ereignis, auf das lange vorbereitet wurde. Ein Ereignis, das auf das lange hingearbeitet wurde. Ein Ereignis, das oft sehr breit war, wo auch Nachbarn, wo auch das Dorf eingeladen war, wo ein großes Zusammenkunft war. Auch sehen wir, dass es damals Hochzeiten über eine viel längere Periode gehen. Über Tage, über Wochen. Etwas, das ich mir ja für meine Hochzeit sogar tatsächlich gewünscht hätte. Ja, nun zurück zu der Geschichte, zurück zu dem Text. Wir finden eine Situation da, die höchst peinlich ist. Eine Situation, die höchst schwierig ist und auch in Angesicht des Faktes, dass Hochzeiten vielleicht länger dauern, eigentlich eine vorhersehbare Bredouille, ein vorhersehbares Problem. Aber in diesem Problem befinden sich nun die Gastgeber. Und es ist nicht nur ein Problem, sondern auch für die Zeit war es eine Entehrung. War es vielleicht ein Punkt gewesen, wo viele darüber geredet hätten, wenn es da keine Lösung für gibt. Maria geht nun zu Jesus. Sie hat ein Problem und sie geht zu ihrem Sohn. Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Und er antwortet, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Das hört sich vielleicht in unserer Sprache, in unserer Kultur etwas hart an. Ich würde sagen, dass Jesus hier eher unflexibel antwortet, unflexibel auf diesen Wunsch, auf das, was Maria für ein Anliegen hat und ihm vorbringt, reagiert und auch dafür was ganz Besonderes auch erzählen möchte, vermitteln möchte. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass er so spricht. Seine Mutter spricht er auch nach dieser Zeit, wo er am Kreuz ist, spricht er als Frau an. Die Frau aus Samaria spricht er als Frau an. Also eine Sache, die er immer wieder getan hat, die aber trotzdem hier in diesem Hochzeitssetting vielleicht ungewöhnlich ist. Warum sagt er das? Weil er was ganz Wichtiges vermitteln möchte. Und das sagt er im Satzteil danach. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also Jesus, wir haben dich ja jetzt nicht gebeten, dass du jetzt vielleicht einen Auftritt machst oder dass du jetzt vielleicht etwas sagst, sondern vielleicht kannst du uns helfen mit dem Wein. Nein, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was uns helfen kann, diese Aussage besser zu verstehen, ist, wenn wir das Wort im Griechischen Stunde uns anschauen. Das Wort im Griechischen ist Ora. Und Jesus benutzt dieses Wort eigentlich immer nur in einem Kontext. Und dieser Kontext ist seine Kreuzigung. Seine Kreuzigung. Immer dann, wenn es um diese Stunde geht, dann geht es hier für ihn um den Zeitpunkt seiner Kreuzigung. Gehen wir nun weiter in der Geschichte und versuchen wir, die anfangs gestellten Fragen noch ein Stück weiter uns anzuschauen. Wenn wir die Geschichte weiter lesen, dann sehen wir, dass hier die Erwähnung ist von steinernen Wasserkrügen. Von steinernen Wasserkrügen. Und das hat hier eine ganz besondere Absicht auch, dass das hier drin steht und dass da noch vorher dran gehangen wird, dass es nach der jüdischen Reinigungssitte ist. Nach der jüdischen Reinigungssitte. Was hat das auf sich? Es war damals in den Geboten, die Mose ihnen gegeben hat, in den Reinheitsgeboten, die damals sehr wichtig waren, die damals sehr zentral waren, die aber leider auch von den Juden ein Stück weit und den Pharisäern vor allem verschärft wurden. Ein gutes Beispiel dafür sieht man zum Beispiel in Markus Kapitel 7. In Vers 1 bis 4 sieht man eine Gegebenheit, wo Jesus auch diese Sachen anspricht und sagt, ihr habt euch noch was dazu gedichtet. Ihr habt da noch was hinzugefügt und seid deswegen ein Stück weit, geht ihr ein Stück weit hier zu weit. Töpferne Gefäße konnte man damals, wenn sie unrein waren, musste man sogar zerstören und neu machen. Steinerne Gefäße, wie wir sie hier vorfinden, wurden jedoch aber nicht zerstört durch Unreinheit. Nun sehen wir, dass hier Jesus nicht nur ein bisschen Wasser in Wein verwandelte, sondern dass er riesige Mengen verwandelt hat. Man streitet sich über die genaue Zahl, aber wir gehen hier von 400 bis 600 Liter. Wir wissen auch nicht, wie weit die Hochzeit vorangeschritten ist, aber in jedem Fall ist es eine Riesenmenge, die Jesus hier verwandelt. Die Geschichte geht weiter und kommt zu einer Lösung. Der Speisemeister wird aufgeklärt, er verwundert sich, er geht zum Bräutigam, sagt, was ist denn hier passiert? Es ist für ihn auch ein Wunder. Und die Bibel sagt dann weiter in Vers 11, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus. Und es ist interessant, dass es hier heißt Anfang der Zeichen, wenn wir sehen, die Geschichte in Johannes entwickelt sich weiter, dass er noch 6 weitere Zeichen macht und 7 insgesamt. Dass es Zeichen sind, die auf etwas hindeuten. Es heißt hier als Ergebnis, dass seine Jünger an ihn glaubten. Dass seine Jünger an ihn glaubten. Und das Wort, das hier benutzt wird, ist ganz bewusst Zeichen und nicht Wunder. Das Wort Semaion im Griechischen bedeutet Zeichen. Und das Wort Dynamis, was wir vielleicht aus Dynamik oder Dynamit kennen, bedeutet Wunder im Griechischen. Und hier wird ganz bewusst das Wort Simeon benutzt. Semaion, Verzeihung. Das erste der 7 Zeichen, die Jesus um seine Göttlichkeit macht. Und die Frage ist, warum wird hier unterschieden? Warum unterscheide ich gerade? Ich möchte diese Unterscheidung noch mal etwas stärker machen. Warum ich glaube, dass hier ganz bewusst nicht gesagt wurde, das ist das Anfang der Wunder, sondern Zeichen. Ein Wunder unterstreicht Kraft, unterstreicht Macht, unterstreicht ja, ein Stück weit das Können. Und das wird im Allgemeinen ja mit Ehrfurcht angenommen oder wahrgenommen. Ein Zeichen hingegen ist offenbarender. Ein Zeichen hingegen deutet auf etwas. Ein Zeichen enthüllt etwas. Ein Zeichen deckt vielleicht etwas Verborgenes auf. Ein Zeichen legt eine Richtung vor. Und wir sehen wofür. Wir sehen wofür hier die Herrlichkeit, wofür das Zeichen gegeben wird, für die Herrlichkeit Jesu. Dass die Herrlichkeit Jesus offenbart werden kann und gezeigt wird. Und das ist hier auch eine ganz große Botschaft, die Johannes in seinem Evangelium macht und auch ganz besonders hier an dieser Stelle, ist, dass Jesus nicht nur ein Mann ist. Dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, der auf diese Erde gekommen ist und schöne Predigten gehalten hat, sondern dass er der Sohn Gottes ist. Dass er mehr ist, dass er die Gegenwart Gottes ist. Dass er seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes zeigt und sichtbar für uns Menschen macht. Wir können aus dieser Geschichte einige ganz nützliche Dinge für uns ziehen. Ich habe 4 Ideen, die ich aus dieser Geschichte nehme, 4 Punkte, die ich als ganz besonders wertvoll erachte. Das ist zuerst die ganz persönliche und praktische Seite. Und das ist, dass uns diese Person Jesus ein Stück weit immer wieder vor Fragen wirft. Wer bist du? Was machst du? Warum machst du die Dinge, wie du machst? Und dass wir diese Person vielleicht auch ein Stück weit kennenlernen wollen. Vielleicht auch ein Stück weit nachgehen wollen. Wir sehen auch, dass diese Geschichte auch zeigt, dass bei Jesus bei auch ganz normalen, ganz alltäglichen, ganz banalen Dingen dabei ist. Eine Hochzeit, eine Feier. Wir wissen auch an anderen Stellen im Johannesevangelium, dass ihn seine Kritiker als den Säufer und Trinker, in unserer heutigen Sprache vielleicht als Partylöwen, bezeichnen. Aber er mischte sich unter den Menschen. Er war nicht nur allein in der Wildnis und betete. Er suchte auch die Gesellschaft und die Gemeinschaft mit Menschen. Und auch wenn es nicht unbedingt seine erste Priorität war, eine Feierlichkeit unbedingt in Saus und Braus zu werfen, sondern einer Familie zu helfen in Not. Sie hatten einen Mangel. Er tritt hier auf, vielleicht als Verwandter, vielleicht als guter Freund, und hilft, eine Entehrung, eine große, grobe Peinlichkeit zu vermeiden. Es zeigt, dass er sich interessiert für unsere Probleme, dass auch, was er vielleicht am Anfang abgestritten hat, doch umsetzt und doch daraus ein Zeichen macht. Und der vorsichtige Leser wird sehen, dass da noch ganz viele Parallele kommen werden, dass da noch ganz viel damit vermittelt wird. Und die Kanan-Geschichte sagt uns, ja, Jesus interessiert uns für die Probleme des Alltags. Es war ganz interessant, ich hatte ein Gespräch mit einer meiner Gemeindemitglieder und er sagte mir, ich habe jetzt einen Kater. Und ich habe diesen Kater so in mein Herz geschlossen. Aber der macht Dinge, haut ab, tageweise, lässt sich nicht blicken und ich mache mir so Sorgen. Und er sagt, er hat sich verändert auch in seinem Bild und seiner Beziehung zu Gott, indem dass er sagt, ich kann ja nicht dafür beten, das ist doch nur eine Katze, ist doch nur ein Kater. Aber nein, er merkte, dass er auch das Gott vorbringen kann, dass er auch das Gott vorlegen kann, dass da Gott auch wichtig ist, von uns zu hören und uns da zu helfen und uns zu unterstützen. Das zeigt uns diese Geschichte, dass Gott uns einladen möchte, dass wir auch seine Probleme ihm vorlegen, unsere Probleme ihm vorlegen. Das Zweite, was ich glaube, was hier passiert, ist das ganz Wichtige, was ich vorher auch schon angesprochen habe. Jesus zeigt hier seine Herrlichkeit. Er möchte sich offenbaren. Er stellt sie in die Öffentlichkeit. Die, die ihm nachfolgen, seine Jünger, beginnen zu glauben. Es ist etwas Neues im Judentum, es ist etwas Neues für die damalige Zeit, dass ein Mensch solche Dinge tut. Dass er solche außergewöhnliche Dinge tut. Und wenn wir das glauben und wenn das stimmt, dann verändert sich einiges. Und das ist der dritte Punkt. Dass die Botschaft hier auch ein ganz Stück weit, und deswegen habe ich es nicht umsonst erwähnt, diese steinernen Gefäße ein Abbild sind, vielleicht für alte Praxen, alte religiöse Rituale, für alte Gewohnheiten, die vielleicht ihren Sinn verloren haben, die vielleicht ihre Tiefe, die vielleicht ihre Kraft ein Stück weit auch verloren haben, sondern nur noch getan werden, weil wir das schon immer so gemacht haben. Oft geht es mir so bei dem Tischgebet, dass ich oft merke, es ist nur eine Gewohnheit, dass es einfach nur ein Ritual ist, das immer wieder auch neu gefüllt werden muss, das immer wieder danach ruft, warum mache ich das eigentlich? Wofür ist das eigentlich gut? Und das zeigt uns auch ein Stück weit diese Geschichte durch diese Reinigungsgefäße, durch diese steinernen Gefäße, die etwas zeigen, was ersetzt wird. Das, was leer ist, das, was fertig ist, das, was Wasser ist, wird verändert, wird verwandelt, wird transformiert durch Jesus Christus. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist auch, gibt es Dinge, Gefäße in meinem Leben, die vielleicht veraltet sind, die vielleicht an Wert verloren haben, an ursprünglicher Bedeutung, die nur zu einer Routine geworden ist? Und diese Geschichte schubst mich ein Stück weit in die Ecke und sagt mir, ich muss ein Stück weit bereit sein, dass Jesus meine Gefäße wieder neu füllt. Ich muss ein Stück weit bereit sein, dass er in meine Welt eintritt und ein Stück weit vielleicht auch Kritik an Dingen äußert, die ich schon länger mache, die schon Gewohnheit geworden sind, die aber ihr Leben verloren haben. Die Botschaft Kanaans ist auch eine Botschaft, dass wir vielleicht Dinge verändern müssen, sollen, können. Sie zeigt uns aber auch, und das ist mein letzter Punkt, was das Verhältnis zwischen Glaube und Wunder ist, zwischen Zeichen und Wunder. Die Jünger sahen ein Zeichen und sie glaubten. Sie sahen, dass Jesus nicht einen Mensch heilte, nicht einen Stein in ein lebendiges Wesen verwandelte, nein, dass er bei einer Hochzeit ein Riesenproblem vermied, dass er bei einer Hochzeit etwas ganz Besonderes getan hat. Und ja, wir wissen auch, dass viele andere Menschen, auch heute gibt es noch Wunder. Auch heute gibt es noch Dinge, die uns faszinieren und die uns erstaunen. Auch in der damaligen Zeit, Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, selbst Dämonen und Geister, haben die Wunder Jesus gesehen, aber nicht unbedingt geglaubt. Das bloße Erleben göttlicher Kraft führt also nicht unbedingt zum Glauben. Das zeigt uns hier diese Geschichte ganz deutlich. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn tatsächlich jemand sagt, zeig mir ein Wunder und dann werde ich glauben, ist nicht wirklich bereit zu glauben wegen dem Wunder, sondern ist nur aus dem Wunder aus. Und das Problem auch mit Wundern ist, dass sie oft zum Selbstzweck dienen, dass sie ein Stück weit auch abhängig machen können, dass sie auch ein Stück weit eine, ja, ich sage es mal umgangssprachlich, eine Sensationsgeilheit auslösen können. Kritisiert Jesus hier Wunderglauben? Ich glaube, wenn wir uns zurück an die Geschichte von Thomas, der gezweifelt hat, erinnern, dann sagt er das definitiv, dass es nicht nur um die Wunder geht, sondern um auch an den Glauben noch mehr. Und die Gefahr ist auch, wenn wir nur der Wunder halber glauben, dann ist es wie das Bild vom Brot. Jesus sagt, ich bin das Brot, das Leben gibt. Und wenn es uns nur um die Wunder geht, dann geht es uns eher um das Brot, um das, was Jesus uns gibt, am Sattmachen, als um das Brot des Lebens, um das, was uns ewiglich satt macht. Wenn Wunder ihre Offenbarungskraft nicht mehr tragen, wenn Christus durch das Werk nicht mehr verherrlicht und erfahren wird, hat Jesus wenig Nutzen für Menschen, die nur der Wunder halber glauben. Zum Schluss möchte ich Sie, liebe Zuschauer, jetzt einladen. Ich möchte einen kleinen Aufruf machen, um das Ganze nochmal zu verpacken und abzuschließen. Ich möchte noch drei Sachen zum Abschluss sagen. Das erste ist, dass ich Sie, liebe Zuschauer, einladen möchte, auch Jesus einzuladen. Ich habe es vorher mit Betonung gelesen. Es hieß, Jesus und seine Jünger wurden eingeladen. Durch Einladung haben wir Zugang. Jesus ist ein Gentleman, er zwingt sich keinem auf, er ist kein Partycrasher und geht irgendwo uneingeladen, sondern er kommt, wenn er eingeladen ist. Er kommt, wenn er einen Platz hat. Hat Jesus einen Platz auf deiner Hochzeit? Hat Jesus einen Platz in deinem Leben? Habe ich ihm Zugang gegeben? Der zweite Punkt, den ich Ihnen, liebe Zuschauer, mitgeben möchte, ist, welche leeren Rituale muss Jesus in meinem Leben füllen? Welche Gewohnheiten sind einfach nur Stückwerk, sind einfach nur, ja, da und haben kein Leben, wir haben keine Kraft mehr? Wo möchte ich, dass Jesus meine Gefäße wieder neu füllt? Wo möchte ich, dass er seinen Wein, sein neues Leben in meine Gefäße tut? Manchmal heißt es austauschen. Manchmal heißt es auch ersetzen. Der dritte Punkt, den ich Ihnen noch mitgeben möchte, ist, dass wir unseren Glauben nicht nur durch Sensationen, durch Wunder befriedigen oder stillen, sondern dass wir unseren Wundern auf den Zeichengeber, auf den Wundergeber fokussieren und da den Schwerpunkt legen. Das ist mein Wunsch für Sie, liebe Zuschauer. Amen. Wir möchten noch zusammen beten. Vater, Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir vielleicht in Geschichten, die wir schon kannten, immer wieder Neues entdecken dürfen, immer wieder Neues sehen dürfen und dass du durch deinen Heiligen Geist immer neu zu uns sprichst. So heißt es in Hebräer 4, Vers 12, dass dein Wort schärfer ist als ein zweischneidiges Schwert. Dass es uns nicht unberührt lässt, dass es uns nicht unverändert lässt, wenn wir es unser Herz lassen. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du auf dieser Erde getan hast. Ich danke dir, dass du hergekommen bist, dass du Gott Mensch wurdest und dass du dich offenbart hast, dass du Zeichen gegeben hast, damit wir die Herrlichkeit des Vaters in dir, Herr Jesus, sehen und damit wir glauben würden. Ich danke dir, dass es nichts zu Kleines, nichts zu Banales, nichts gibt, was uns von dir abschrecken könnte. Ich danke dir auch, dass wir aus dieser Geschichte erkennen, wenn wir vielleicht nicht was ganz verstehen, wie du, Herr Jesus, mit deiner Mutter als Frau besprichst, dass wir sehen, dass ihre Reaktion zeigt, nein, ich brauche nicht beleidigt sein. Nein, ich brauche das nicht in den falschen Hals zu bekommen. Jesus wird es schon gut machen. Jesus wird sich da schon drum kümmern. Vater, ich bitte dich für die Zuschauer, die jetzt eingeschaltet haben, die jetzt dabei sind, die jetzt vor dem Fernsehen, vor dem Tablet oder wie auch immer jetzt da sind, dass du ihnen zeigst, wer du bist, durch dein Wort, durch Wunder, durch Zeichen in ihrem Leben, dass du da bist, dass du sie liebst und dass du ihr Herz erreichen möchtest und ihnen zeigen möchtest, wie großartig und wie wunderbar du bist. Danke, dass wir daran glauben dürfen, dass wir daran vertrauen dürfen. Und danke, dass du ein liebender und ein guter und wahrhaftiger Vater bist. Ich danke es dir in deinem Namen. Amen.